Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1991.
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Ja, hallo liebe Hörer und Hörerinnen, willkommen beim heutigen Montagsinfo, das allerdings etwas anders aussehen wird als sonst. Wir haben heute nämlich kein aktuelles Tagesinfo, sondern nur einen Schwerpunktbeitrag. Zu dem komme ich jetzt gleich. Ihr könnt wie immer, wenn ihr noch Anmerkungen habt oder Veranstaltungshinweise, die wir dann am Schluss natürlich wie immer durchgeben, anmerken wollt, hier anrufen. Die Telefonnummer ist 31028. Im Studio sind Thorsten und Ricarda. Und jetzt zu unserem Schwerpunktbeitrag. Israel und die Deutsche Linke. Zerreißproben eines schwierigen Verhältnisses.
So der Titel eines Vortrages, den der Bonner Politikwissenschaftler Martin Kloke am 17. Mai an der Freiburger Universität gehalten hat.
Seit Beginn des Golfkriegs streiten sich Linke und solche, die es sein wollen, über die Frage, was Antisemitismus ist, wo er anfängt und wo mögliche Grenzen einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Staat Israel zu ziehen wären.
Darf denn nun Israel von den deutschen Linken überhaupt kritisiert werden und wenn ja, wie?
Zu Beginn seines Vortrags geht Martin Kloke kurz auf die Geschichte des Zionismus ein. Im Hauptteil versucht er eine Bestandsaufnahme des Verhältnisses zwischen Israel und der deutschen Linken.
Der Vortrag von Martin Kloke, der also wie gesagt am 17.05. im Rahmen der Antisemitismustage des Arbeitskreises Alternative Kultur stattfand, wird ca. 45 Minuten dauern. Anschließend folgen dann noch, wie gewohnt, die Veranstaltungshinweise.
Ja, schönen Dank auch für die Einladung. Der Krieg am Golf hat es wieder einmal gezeigt. Das Thema Israel lässt uns nicht los. Uns hier in Deutschland und, wie ich jetzt auch gehört habe, besonders Sie oder euch in Freiburg nicht. Und ich möchte heute Abend eigentlich keine Analyse linker Einstellungen und Befindlichkeiten in diesem zurückliegenden Golfkrieg präsentieren. Das wäre, glaube ich, hier nicht der rechte Ort, die Hintergründe, Machtinteressen aufzuzeigen. Die Erinnerungen sind vermutlich noch zu frisch, um einigermaßen distanziert, in Anführungszeichen, eine Einordnung in den Entwicklungsprozess linker Einstellungen zum Staat Israel vorzunehmen. Trotzdem ganz kurz, vielleicht so als Erinnerung. Wochenlang wie wir uns sicherlich alle erinnern, wurde die jüdische Zivilbevölkerung in diesem Krieg durch jene irakischen Scud-Raketen in Mitleidenschaft gezogen, deren zerstörerische Fracht erst mit Hilfe deutscher Techniker auf israelischen Ballungszentren niedergehen konnte. Nächtelang saßen Israels Juden mit Gasmasken in versiegelten Räumen, weil Irak eben im Besitz von chemischen Waffenpotenzialen ist, die wiederum eben auf deutscher Technologie beruhen. Ja, Saddam Hussein drohte den Einsatz dieser Waffen gegen Israel an, so wie er sie gegen die kurdische Zivilbevölkerung bereits früher eingesetzt hatte und auch nach dem offiziellen Kriegsende wieder erneut eingesetzt hatte. Selten haben wir in diesen Wochen, in diesen Winterwochen des Jahres 91, eine derart emotional aufgewühlte Öffentlichkeit erlebt. Und ich kann mir denken, in Freiburg ist das nicht anders gewesen. Betroffenheit, Engagement, Anklagen und gegenseitige Denunziation allenthalben, nicht zuletzt auf Seiten der Linken. In dieser Situation waren offensichtlich Bekenntnisse gefordert. Wolf Biermanns verbittertes Plädoyer für diesen Krieg ist uns noch im Ohr, aber auch Gegenstimmen waren in vielen Schattierungen vernehmbar. Ich erinnere nur an die unsäglichen Äußerungen von Christian Ströbele, wonach die irakischen Raketenangriffe auf die jüdischen Wohngebiete die logische, fast zwingende Konsequenz der Politik Israels seien. Überhaupt scheinen sich mehr denn je die gewohnten, die uns vertrauten politischen Koordinaten von links und rechts, von Israel freundlich und Israel feindlich, immer mehr aufzulösen. Die alten Frontstellungen sind anscheinend doch ziemlich obsolet geworden. Ich möchte das aus eigener Erfahrung weitergeben oder deutlich machen. Ausgerechnet die doch immer noch entschieden, vom Selbstverständnis entschieden, linke Zeitschrift Konkret unterstellte mir, ich wolle in meinen Veröffentlichungen nicht nur die Alternativbewegung, sondern die gesamte staatstragende Linke vom Vorwurf antisemitischer Tendenzen freisprechen. Die bürgerlich-konservative FAZ dagegen bescheinigt mir eine schonungslose linke Selbstkritik im Hinblick auf die aktuelle Antisemitismus-Diskussion. Ich möchte diese und weitere Äußerungen jetzt besonders zum Golfkrieg nicht weiter kommentieren, aber deutlich ist, glaube ich, ein Punkt, der ist ganz wesentlich. Seit seiner Gründung ist der Staat Israel ein Fixpunkt vor allem linker politischer Identität in unserem Lande. Diese Beobachtung bedeutet allerdings nicht, dass man auch einen entsprechenden israel-politischen Konsens annehmen könnte. Ich denke, das habe ich eben auch schon so ein bisschen angedeutet. Und diese Zusammenhänge hängen ohne Zweifel mit der Hypothek der deutschen Vergangenheit zusammen. Mit Auschwitz, jenem Ort, der für das größte Verbrechen in der gesamten bisherigen Menschheitsgeschichte steht. Und unter diesem Vorzeichen steht bis auf den heutigen Tag die Diskussion um Existenz und Politik Israels bei uns. Und weder Strategien des Vergessens noch die Berufung auf die Gnade der späten Geburt kann oder haben daran etwas ändern können. Und auch das Verhältnis der deutschen Linken zum Staat Israel kann ohne diesen Hintergrund eben nicht angemessen diskutiert werden. Ja, Israel ist ja seinem Selbstverständnis nach ein zionistischer Staat. Ich denke, es könnte für uns alle sinnvoll sein, heute Abend das nochmal kurz zu bedenken, was das eigentlich konkret heißt. Das Stichwort Zionismus, dieses Reizwort auch bei uns in der Diskussion, ist alltagssprachlich eine Chiffre geworden, die oft mehr über ihren Benutzer als über den Begriff selbst aussagt. Für die einen ist der Zionismus Ausdruck einer geschichtsmächtig gewordenen Befreiungsbewegung des jüdischen Volkes aus seiner unglücklichen Diaspora-Situation. Die UNO-Vollversammlung dagegen geißelte 1975 den Zionismus als eine Form von Rassismus und rassischer Diskriminierung. Für andere ist der Zionismus ursächlicher Grund von heimtückischen Anschlägen imperialistischer und säkularistischer Kreise, die eben das bestehende Gefüge der orientalischen Welt bedrohen. Im ersten Golfkrieg etwa bezichtigten sich der Iran und der Irak wechselseitig der Teilnahme an einem zionistischen Komplott aus unterschiedlichen Gründen. Also das Meinungsspektrum ist weit und schließt eine Vielzahl von interpretatorischen Schattierungen ein. Deswegen möchte ich einige Aspekte aufzeigen zu dem Zionismus als solchem, als geschichtsmächtiger Bewegung. Der historische Ausgangspunkt ist das 19. Jahrhundert. Ich möchte das ganz kurz skizzieren. Viele Juden mussten die schmerzliche Erfahrung machen, dass sogar die bürgerliche Gesellschaft, die doch als Trägerin emanzipatorischer Bestrebungen in Erscheinung trat, dass selbst diese Gesellschaft sich keineswegs immun zeigte gegenüber judenfeindlichen Tendenzen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1991.
Das im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts immer stärker aufkeimende Phänomen einer rassistischen Variante des Antisemitismus sollte die Hoffnung auf Assimilation, auf Eingliederung in das bestehende gesellschaftliche Gefüge Europas bei einer wachsenden Zahl von Juden bereits im Keim ersticken. Diese Erfahrung neuer Judenfeindschaft, die zur Einsicht wurde, bedeutete für die Idee des Zionismus den Durchbruch. Das zionistische Geschichtskonzept, Juden zur Heimkehr in das alte Land Israel zu veranlassen, um endlich selbstbestimmt und frei von Unterdrückung leben zu können, konnte zur materiellen Gewalt werden, weil es die jüdischen Massen zu ergreifen begann. Frei nach Marx. Theodor Herzl, einer der zionistischen Wegbereiter, geistigen Vordenker, hat in seiner zentralen Schrift Der Judenstaat in einer Passage etwas ganz Zentrales formuliert. Und ich denke, das macht deutlich das zionistische Selbstverständnis. Er sagt dort: Wir haben überall ehrlich versucht, in der uns umgebenden Volksgemeinschaft unterzugehen. Man lässt es nicht zu. Vergebens sind wir treue und an manchen Orten sogar überschwängliche Patrioten. In unseren Vaterländern, in denen wir ja auch schon seit Jahrhunderten wohnen, werden wir als Fremdlinge ausgeschrien. Wer der Fremde ist, das kann die Mehrheit entscheiden. Es ist eine Machtfrage. Im jetzigen Zustande der Welt und wohl noch in unabsehbarer Zeit geht Macht vor Recht. Wenn man uns in Ruhe ließe, aber ich glaube, man wird uns nicht in Ruhe lassen. Ja, dieser hier zum Ausdruck kommende Geschichtspessimismus ist also konstituierend für das zionistische Selbstverständnis. Aus diesem Blickwinkel ist also jüdische Existenz in der Zerstreuung potenziell bedroht. Der Zionismus will Rettungsagentur sein. Die Erfahrung des modernen Antisemitismus im bürgerlichen Liberalismus, genauso wie im sozialistischen Internationalismus, ist also der Nährboden für die Virulenz zionistischer Geschichtsdeutungen. Umgesetzt wurden die zionistischen Ansätze zunächst eben nicht durch ihre geistigen Wegbereiter, sondern die ersten großen Einwanderungsschübe rekrutierten sich Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts aus der jungen ostjüdischen Generation deklassierter und von revolutionären Ideen beseelter Pioniere. Sie versuchten die Versöhnung sozialistischer und nationaljüdischer Vorstellungen. Die als deformiert wahrgenommene Sozialstruktur des Diaspora-Judentums sollte buchstäblich vom Kopf auf die Füße gestellt werden. Die Gründung sozialistischer Gemeinschaftssiedlungen im frühen Palästina wurden zum Markenzeichen der frühzionistischen Einwanderung nach Palästina. Zwei Stichworte sind da ganz wichtig: Eroberung der Arbeit und des Bodens. Das waren sozusagen die Leitmotive, wenn man so will, in den ersten Jahrzehnten der damals noch dominierenden linken Variante der zionistischen Bewegung. Dass die zionistische Praxis letztendlich auf die politische Unterdrückung, Enteignung und Vertreibung der Araber Palästinas hinauslaufen würde, war eigentlich schon im frühen 20. Jahrhundert abzusehen. Die Formel Land ohne Volk für ein Volk ohne Land, diese Formel bildete für die Siedler fast so etwas wie ein Grundkonsens. Diese Formel charakterisiert besser als jede langatmige historische Erklärung eigentlich den Geburtsfehler auch des zionistischen Projekts, nämlich die Ignorierung der Interessen der arabischen Bevölkerung Palästinas. Noch ein Stichwort: Der Zionismus ist von seinen Ursprüngen her eine säkulare Ideologie, auch wenn er an die kollektive Erinnerung an die jüdische Präsenz im antiken Vorderen Orient anknüpfen will oder auch anknüpft. Die nationalreligiösen Elemente, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr in den Vordergrund geschoben haben, sind vor allem seit 1967, seit dem Sechstagekrieg, zu einem wichtigen ideologischen Baustein jüdisch-zionistischer Identität geworden. Wenn man das also grob, wenn man den Zionismus grob in drei Grundtheorien oder Grundrichtungen einteilen will, dann müsste man sagen, es gibt einmal die Gruppe der arbeiterzionistischen Mehrheit, von der ich eben schon kurz gesprochen habe. Diese Richtung konzentrierte sich auf Fragen der gezielten Einwanderung, der Entwicklung sozialistischer Strukturen im Lande, und sie beschränkte sich außenpolitisch in der vorstaatlichen Phase jedenfalls zunächst auf die eher vage Propagierung einer Heimstatt für die Juden. Die zweite Gruppe innerhalb des Zionismus, die sogenannten Revisionisten um Jabotinsky, die schrieb schon in den 20er Jahren die Gründung eines exklusiv jüdischen Nationalstaats auf ihre Fahnen. Beide Seiten des Jordans, so will es noch heute die Hymne der Revisionisten, sind als das historische Land Israel zu betrachten und müssen völkerrechtlich beansprucht werden. Diese Richtung war die ersten 40 Jahre der zionistischen Besiedlung Palästinas ähnlich bedeutungslos wie die dritte Gruppe der Kulturzionisten um Achat Ha'am und Martin Buber, die also eher intellektuell ausgerichtet waren und bereits in den 20er Jahren den Kern des Palästina-Problems erkannten, die Zeitbombe, die in der jüdischen Besiedlung steckte, die politische Zeitbombe. Und sie sprachen sich schon sehr früh, diese Kulturzionisten, für eine binationale Lösung des Palästina-Konflikts aus. Gemeint war damit so eine Aufteilung Palästinas in jüdische und arabische Kantone, so nach Schweizer Vorbild. Ja, was will ich damit deutlich machen? Vielleicht mag aus dieser Grobskizze schon einmal deutlich werden, dass es den Zionismus nicht gibt. Der Zionismus ist keine homogene, keine monolithische Größe. Und das ist er nie gewesen, ist er auch heute nicht. Sondern wie alle anderen nationalen Bewegungen besitzt er pluralistische Grundzüge mit all ihren Schattierungen. Und es gab und es gibt im Zionismus, im zionistischen Projekt, Alternativen. Dass sich faktisch bereits vor Israels Staatsgründung, also vor 1948, die maximalistischen Kräfte durchsetzen konnten, das kann rückblickend eigentlich nur mit der nationalsozialistischen Judenvernichtung erklärt werden. Die Katastrophentheorie des Zionismus begreift, wie ich eben schon sagte, Palästina als den geografischen Rettungsanker für verfolgte Juden. Dieses Szenario war für die meisten Juden lange Zeit bloßes theoretisches Konstrukt geblieben. Jetzt, mit der mörderischen Politik der Nazis, wurde der zionistische Geschichtspessimismus auf schreckliche Weise verifiziert. Die Folgen waren unübersehbar. Man denke nur an die Migrantenströme, die sich in dramatisch zunehmender Größenordnung über das britische Mandatsgebiet ergossen. Politisch-ideologisch schien der Siegeszug des Zionismus nun unaufhaltsam geworden zu sein. In der weltweiten Judenheit ebenso wie in der internationalen Staatenwelt. In der zionistischen Bewegung selbst löste die Vernichtung europäischer Juden, die Massenvernichtung, damit zusammenhängt auch die Massenflucht, einen Radikalisierungsprozess aus. Mit allen ihnen gebotenen Mitteln begannen die entsprechenden Akteure, die Errichtung eines exklusiv jüdischen Nationalstaates voranzutreiben. Unter dem Schock der Nachrichten von der Massenvernichtung verabschiedete die zionistische Weltorganisation 1942 in Baltimore ein Programm zur Gründung eines jüdischen Staatswesens in den westlich des Jordans gelegenen Teilen Palästinas. Für zukunftsweisende Überlegungen zur politischen Einbeziehung arabisch-palästinensischer Interessen schien jetzt keine Zeit mehr zu sein. Deren negative Reaktionen auf die Emigrantenströme zeigte, dass die Zeichen auf Sturm standen. Für einen Kompromiss schienen die Araber jener Zeit nicht zur Verfügung zu stehen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1991.
Auch wenn der sogenannte Arbeiterzionismus noch in den ersten 30 Jahren der Existenz Israels den Ton angeben konnte, so haben sich dennoch unter dem Eindruck der Shoah die vor allem außenpolitischen Akzente schon recht frühzeitig gewaltig nach rechts verschoben. Gerade die schmerzhafte Erkenntnis der Juden Israels, überlebende Angehörige eines millionenfach ermordeten Volkes zu sein, stellt bis heute eine ungeheure sozialpsychologische Hypothek im Konflikt mit den Palästinensern dar. Das jüdische Vernichtungstrauma begründet bis heute jene außenpolitische Kompromisslosigkeit, die wir im fernen Europa so gern als halsstarrig und rücksichtslos apostrophieren. Dennoch, und das sollte Ihnen dieser kleine Exkurs am Anfang zeigen, hatte Zionismus eben, wie andere geschichtsmächtige Bewegungen auch, eine oftmals verschlungene Entwicklung durchlaufen. Er ist keine statische Größe, sondern eben auch veränderbar, Produkt historischer Prozesse. Wie kann unter diesen Vorzeichen, die ich jetzt ganz kurz skizziert habe, die Position der deutschen Linken gegenüber Theorie und Praxis des Zionismus beschrieben werden? Bekanntlich hat die blockunabhängige Linke in der alten Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre, ebenso wie übrigens auch die UdSSR bis etwa Ende 1948, eine grundsätzlich israelfreundliche Haltung vertreten. Israel galt damals in erster Linie als die Heimstätte überlebender jüdischer Opfer faschistischer Gewaltherrschaft. Und diesen Opfern fühlte man sich solidarisch verbunden. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass das zionistische Establishment jener Zeit noch demokratisch-sozialistischen Idealen verbunden war und solche nationalistischen Strömungen, wie sie von Menachem Begins Chirut-Partei verkörpert werden und wurden, die waren im Israel David Ben-Gurions zur weitgehenden gesellschaftlichen Marginalität verurteilt. Den fortschrittlichen Deutschen damals bot sich auf jeden Fall im jüdischen Staat die Möglichkeit einer positiven Identifikation, sozusagen als Kontrast zu dem als restaurativ empfundenen Adenauer-Staat. Noch Anfang der 60er Jahre bildeten sich an verschiedenen Hochschulen linke deutsch-israelische Studiengruppen, die die unaufgearbeitete deutsche Vergangenheit in einen unmittelbaren Bezug zu ihrer Israel-Solidarität setzten. Zwei Seiten also ein und derselben Medaille. Spätere neulinke Studentengenerationen hatten zumeist nur noch Häme übrig für die Kibbutz-Wallfahrten von SDS und SHB-Funktionären jener Zeit. Und man kann vielleicht sagen, dass die nach innen ja sozialistisch organisierten Kibbutzim eine ähnliche Anziehung noch in den 60er Jahren auf viele Linke ausübten, wie in den 80er Jahren das sandinistische Nicaragua auf viele Linke, die dort als Aufbauhelfer tätig waren. Als mir Ende der 80er Jahre in einem derartigen Kibbutz ein älteres Mitglied aufzuzählen begann, ja, wie eng einmal die Verbundenheit junger deutscher Linker mit dem wie viele hochrangige oder bekannte Vertreter der Studentenbewegung in den 60er Jahren damals noch in diesem Kibbutz gearbeitet haben, da wurde mir eigentlich deutlich, wie sehr eng das Verhältnis und die Verbundenheit junger Linker in der Bundesrepublik mit dem Staat Israel gewesen sein muss. Und es ist ganz klar überflüssig fast darauf hinzuweisen, dass die hiesige Linke jahrelang gegen das ängstliche Zaudern der konservativ-liberalen Bundesregierung geradezu leidenschaftlich für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel gestritten hatte. Ja, und dieser Pro-Israelismus von links, der endete ziemlich jäh und unvermittelt genau in jenen Tagen, als der israelische David im Juni 1967 während eines Präventivangriffs auf seine arabischen Nachbarn zu einem respektablen Goliath avancierte. Unter dem Eindruck des begeisterten Philosemitismus rechtsgerichteter Kreise, die zunächst ungläubig staunend die militärischen Erfolge der Israelis wahrnahmen und um dann in nostalgischer Ergriffenheit, ja umso stürmischer, die israelischen Wüstenfüchse und Erben Rommel zu feiern, genau da vollzog sich innerhalb der Linken ein Stimmungsumschwung. Der ehedem als progressiv begriffene jüdische Pionierstaat wurde jetzt als Brückenkopf des US-Imperialismus in Arabien gegeißelt. Natürlich gab es auch in diesen Tagen und Wochen des Junikriegs und in der Zeit danach linke Stimmen, die gegen den plötzlichen Umschwung, gegen diesen anti-israelischen Zeitgeist zu Felde zogen. Erinnert sei nur an das Engagement von Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse, Ernst Bloch, Helmut Gollwitzer, um nur die prominentesten zu nennen. Dennoch begann der linke Antiphilosemitismus immer lautstärker die Szenerie zu beherrschen. Ein Verhaltensmuster, eine Logik machte sich breit, die nach dem Motto verfuhr: Wenn Springer für Israel ist, dann können wir Linke eigentlich nur dagegen sein. Und so vollzog sich etappenweise und besonders in der studentischen Neuen Linken sehr schön nachzuweisen ein Einstellungswandel, der sich von anfänglich neutralistischen Orientierungsmustern zu einer israelkritischen Parteinahme verdichtete, um spätestens 1969 vollends in ein antizionistisches Fahrwasser zu geraten. Aber es war eben nicht nur der schillernde Philosemitismus von rechts oder der machtpolitische Aufstieg Israels, sondern auch gewiss ein revolutionsromantischer Dritte Weltmythos, der ja in sozialpsychologischer Hinsicht jener antiimperialistischen Phraseologie Vorschub leistete, die schließlich in ihrer zunächst ungebremsten Dynamik die antizionistische Palästina-Solidarität der 70er Jahre überschatten sollte. Diese Solidaritätsbewegung, und das ist ihr historischer Verdienst, machte als Anwalt des palästinensischen Widerstands in der Bundesrepublik schonungslos auf die Tragödie der Palästinenser inner- und außerhalb Israels aufmerksam. Alles in allem jedoch fristete diese Bewegung auch in den 70er Jahren letztlich nur ein Schattendasein im Gesamtspektrum der politischen Kultur hierzulande. Ohnehin oft genug ein Spielball rivalisierender K-Gruppen verschreckte die aggressive und selbstgerechte wie geschichtslose Fundamentalkritik am, wie es hieß, zionistischen Gebilde Israel jene potenziellen Mitstreiter, die eben nicht bereit waren, auf differenzierende Zwischentöne zu verzichten. Doch erst die rassistischen Selektionspraktiken eines deutschen Terroristen im Entebbe-Entführungsfall von 1976 lösten in den aktivistischen Kreisen der Linken, der neuen Linken, einen zunächst noch zaghaften Umdenkungsprozess aus. Der Schock von Entebbe, wo die jüdischen Passagiere einer französischen Verkehrsmaschine aussortiert worden waren, dieser Schock machte deutlich, ganz schlagartig, der Kampf gegen Unrecht kann mitunter auch monströse Züge annehmen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1991.
Und ich meine, zahlreiche Beispiele aus der linken Publizistik jener Jahre belegen meine These, dass von diesem Zeitpunkt an zum ersten Mal die antizionistischen Kräfte auf der Linken ihre teilweise politisch-kulturelle Hegemonie einbüßten. Das Jahrzehnt eines nahezu bedingungslosen Hurra-Palästinensismus kleiner und kleinster Aktionsgruppen ging jetzt zu Ende. Der allmähliche Abschied von einer unsensiblen, geschichtslosen, weil abstrakt-schematischen Anwendung imperialismustheoretischer Kategorien auf den jüdisch-arabischen Konflikt, der besiegelte im Grunde genommen das Schicksal dieser Komitees. Ich mache einen kleinen Sprung. Ich muss hier leider aus Zeitgründen vergröbern. Ich denke, dass der Libanonkrieg von 1982 nochmal so ein Stück weit ein Paradigma ist für das schwierige Verhältnis der Linken zu Israel. Während dieses Krieges kam es nämlich nochmal zu einer konjunkturellen Blüte, oder man müsste vielleicht auch sagen Scheinblüte, des antizionistischen Spektrums innerhalb der Linken. Was war geschehen? Am 6. Juni 1982, viele von euch erinnern sich wahrscheinlich daran, leitete die israelische Armee wenige Tage nach Ermordung des israelischen Diplomaten Shlomo Argov in London eine Invasion im Libanon ein. Unter der Parole Shalom le Galil, Friede für Galiläa, das war die offizielle Lesart, unter dieser Parole sollten die nordisraelischen Siedlungen vor terroristischen Anschlägen palästinensischer Kämpfer ein für alle Mal geschützt werden. Als sich die israelischen Truppen anschickten, über die zunächst anvisierten 40 Kilometer hinaus noch weiter vorzudringen und schließlich den muslimischen Westteil von Beirut belagerten und bombardierten, da zerbrach ein bis dahin bestehender innerisraelischer Konsens. Eine wachsende Zahl israelischer Bürger betrachtete den Angriffskrieg als einen Verrat an ihren zionistischen Idealen. Hunderttausende gingen in Tel Aviv und anderswo auf die Straße. Zu Recht argwöhnten die Kritiker, Israels strategisches Ziel sei die totale militärische und damit auch politische Liquidierung des palästinensischen Widerstands im Libanon. Aber nicht nur in Israel, sondern weltweit, nicht zuletzt und besonders in der Bundesrepublik, formierte sich ein vielstimmiger Protest gegen diese Militäraktion. Den agitatorischen Höhepunkt der Protestaktionen bildete am 21. August 1982 in Frankfurt eine bundesweit abgestimmte zentrale Demonstration. Das Motto: Für Freiheit und Selbstbestimmung des palästinensischen und libanesischen Volkes und gegen den israelischen Vernichtungskrieg. Im Aufruf der ca. 30 beteiligten Gruppen wurde unverblümt die Identität von Zionismus und Rassismus behauptet. Hauptrednerin war Brigitte Heinrich und es war bezeichnend meines Erachtens, dass sie bereits im ersten Satz ihrer Rede sich bemüßigt sah, vor möglichen antisemitischen Missverständnissen oder Missdeutungen warnen zu müssen. Sie sagte, diese Demonstration richtet sich nicht gegen Juden und jüdische Einrichtungen in dieser Stadt, Frankfurt und in der Bundesrepublik. Diese Demonstration richtet sich gegen den Zionismus und gegen den von ihm betriebenen Völkermord. Als ob es nie einen Friedensvertrag mit Ägypten gegeben hätte, fuhr die Politikerin fort, die Logik des Zionismus, der Staatsdoktrin Israels, ist der permanente Krieg, sein erklärtes Ziel die Vertreibung des palästinensischen Volkes und die Schaffung eines Groß-Israel vom Nil bis zum Euphrat. Ja, was ich hier skizzenhaft am Beispiel der zentralen Libanon-Demonstration von Frankfurt angedeutet habe, nämlich die Ausbrüche eines maßlosen Anti-Israelismus, fand seinen publizistischen Niederschlag in weiten Teilen der linken und grünen alternativen Presse jener Wochen. Sowohl im Bedürfnis nach Aufrechnung und Entsorgung deutscher Geschichte, als auch in der Transformation eines latenten Antisemitismus in ein manifestes Stadium, zeigte sich, zumindest in diesen Wochen, dass unsere Geschichte selbst in linken Diskussionszusammenhängen noch immer unzureichend aufgearbeitet ist. Und ich fürchte, das ist ein Problem, was uns noch lange beschäftigen wird. Es genügte offenbar nicht, sachbezogen Kritik an der imperialistischen Invasion Israels zu üben. Stattdessen überschattete eine Flut unverblümter Bezüge und Analogien zur narzisstischen Judenvernichtung die linke Kriegsberichterstattung. Israel wurde in diesen Wochen des Libanonkriegs von linker Seite immer wieder des Völkermords bzw. des Holocausts an den Palästinensern oder gar in Anlehnung an die euphemistische Wortwahl der Nazis der Endlösung der Palästinenserfrage bezichtigt. Mir ist aber eine frappierende Nähe zur Terminologie der rechtsextremen deutschen National- und Soldatenzeitung aufgefallen.
Ja, und bevor es jetzt weitergeht mit dem Vortrag von Martin Kloke, muss ich gerade die Kassette umdrehen. Und zur Anmerkung, es fehlen jetzt leider 2 bis 3 Sätze. Das müsst ihr euch jetzt selber zusammenreimen.
Diese historisch-psychologische Entlastungsoffensive bekam noch einmal einen gewaltigen Auftrieb, als Mitte September 1982 Meldungen über ein Massaker an Palästinensern der Lager Sabra und Shatila die Weltöffentlichkeit alarmierten. Unter den Augen israelischer Soldaten, aber verübt von libanesischen christlichen Milizen, wurden in 48 Stunden mindestens 1000 Menschen ermordet. Doch diese Differenzierung, die vielleicht nicht ganz unwesentlich ist, überforderte manch einen deutschen Kommentator. Der Spiegel etwa verglich in entsprechenden Bildunterschriften zu Fotos aus den beiden Lagern die israelischen Militärs wörtlich mit den deutschen Wachen in Buchenwald und Treblinka. Die israelischen Militärs, nicht die libanesischen Milizionäre. Der Libanonkrieg zeitigte in manchen Köpfen noch eine andere Wirkung. Die These von der jüdisch-israelischen Kollektivschuld wurde populär, die Existenz der jüdischen Friedensbewegung bewusst oder unbewusst verdrängt. Für einen Redakteur der Taz etwa war klar, dass Millionen von Israelis den, wie es hieß, mit rassistischer Perfektion verübten Völkermord an den Palästinensern billigen. Dieser Artikel, Kommentar, war umschrieben mit dem Titel »Umgekehrter Holocaust«. Auch die SPD-Politikerin von Bothmer, seinerzeit Präsidentin der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, schloss sich dieser Sichtweise an. Sie sagte, so wie die Juden bei uns verfolgt worden sind, ermordet worden sind, aus keinem anderen Grund als dem, dass sie Juden waren, so werden jetzt die Palästinenser von den Israelis verfolgt und ermordet. Ja, all diese Versuche moralischer Aufrechnung blieben eben nicht, wie man es vielleicht noch in den 70er Jahren zu Recht behaupten konnte, beschränkt auf marginale, eher linksextreme Zirkel des K-Gruppenspektrums. Nein, erfasst von diesem unsäglichen Trend wurden weite Teile der linken und linksliberalen Publizistik, ebenso wie übrigens, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, auch viele der bürgerlich-konservativen Gazetten natürlich. Die Bekundung moralischer Empörung über Israel, so berechtigt sie ja auch in diesen Monaten sein mochte, sie lieferte eben auch Teilen der Linken, und um die geht es ja auch heute Abend vom Thema her, die lieferte Teilen der Linken einen willkommenen Vorwand, um antisemitische Affekte aus der gesellschaftlichen und politischen Tabuzone herauszubrechen, um ihnen also wieder sowas wie einen Hauch von Politikfähigkeit zu bescheinigen, ohne dass das gute antifaschistische Gewissen einen Knacks bekommen musste. Natürlich versuchten damals die israelfeindlichen Protagonisten ihre Ressentiments formell meist noch hinter einem dezidierten Antizionismus zu verbergen. Doch bestimmte sprachliche Wendungen und Metaphern, die in Verbindung mit historischen Analogien die gewünschten Assoziationen herstellen sollten, die ließen eben keinen Zweifel an der judenfeindlichen Stoßrichtung. In der Taz, was ich wieder als ein Prototyp hier erwähne, in der Taz entluden sich in einem Kommentar kaum verhüllte antijüdische Vernichtungsfantasien, wie sie bislang nur an deutschen Stammtischen kolportiert worden waren. In diesem Klima wurde ein Leserbrief abgedruckt in der Taz, wo der Leser Harald, so wie er sich vorstellte, die Zahl der vom narzisstischen Deutschland ermordeten Juden gar auf 2 Millionen herunterpalierte. In zahllosen Flugblättern, Protestaufrufen und so weiter gaben pro-palästinensische Solidaritätsgruppen den Schlachtruf Zionisten raus aus Palästina aus. Ob allen beteiligten Akteuren bewusst war, dass diese Parole angesichts der zionistischen Identität von mindestens 95% der jüdisch-israelischen Bevölkerung die Forderung nach einem Massenexodus von mehr als 3 Millionen Menschen beinhaltete, das mag bezweifelt werden können. Doch keinerlei interpretatorischen Spielraum lässt ein Vorfall zu, der sich am 21. Juni 1982 vor der Bremer Synagoge abgespielt haben soll, als eine Ansammlung von Demonstranten mehrfach die alte Losung »Juden raus« skandierte.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1991.
Wo Gefahr ist, bekanntlich wächst das Rettende auch. Und tatsächlich, getreu diesem Hölderlinschen Verdikt, sollte der Libanonkrieg auch andere Impulse noch freisetzen. Bestürzt über offenkundig judenfeindliche Tendenzen im eigenen linken Lager wurden zugleich auch Gegenkräfte wachgerufen. Und dieser Umschlag verschaffte sich in durchaus sehr unterschiedlichen linken Zusammenhängen, Traditionszusammenhängen Gehör. Umfassender, radikaler als je zuvor begannen Exponenten des neulinken Spektrums, jenen Kräften eine Absage zu erteilen, die die deutsche Geschichte auf dem Rücken ihrer Opfer zu bewältigen suchen. Palästina, Israel wurde in dieser Zeit nach diesem Libanonkrieg, im Anschluss an diesen Krieg, zu einem politisch-psychologischen Albtraum für viele Linke. Wie sehr man sich im Stacheldraht der deutschen und der jüdisch-israelischen Geschichte verheddert hatte, das wurde vielen erst unter dem Eindruck der öffentlich zum Publikum gesprochenen Überreaktionen antizionistischer Eiferer deutlich. Der Mäßigungsprozess war zum einen an einer Reihe von größeren publizistischen Beiträgen, etwa aus dem Bereich realpolitisch orientierter Grüner, ablesbar aber auch an den ebenso respektablen Beiträgen von zum Beispiel Autoren des KBs, des Kommunistischen Bundes. In der Taz entspannte sich wohl der erbittertste Schlagabtausch zwischen regelrecht verfeindeten Protagonisten. Ich denke nur an die zynischen Polemiken von Wolfgang Port, der schon damals Israels Angriffskrieg rechtfertigte. Wochenlang erweckte die Taz den Eindruck, als seien im israelisch-palästinensischen Konflikt derart vitale linksdeutsche Interessen tangiert, dass also eine Beschäftigung mit irgendwelchen anderen politischen Konfliktherden quasi als überflüssig gelten konnte. Und diese Auseinandersetzung damals in der Taz und auch in anderen linken Organen war tatsächlich dazu angetan, den realen Krieg im Libanon in den Hintergrund treten zu lassen. Auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen kam es in einem Fall sogar zu gewalttätigen Ausschreitungen gegen einen Taz-Redakteur, der es inmitten der aufgeregten Palästina-Debatte gewagt hatte, unter der Überschrift »Das Leid zweier Völker« eben auch die legitimen Rechte des jüdisch-israelischen Volkes in die Debatte einzubringen. Der Pflasterstrand hat damals all diese Vorgänge sehr treffend und lakonisch gleichzeitig kommentiert. Ein neuer Antisemitismusstreit ist entbrannt, doch angesprochen in diesem Streit ist nicht ein Heinrich von Treitschke, und die deutsche Rechte, wie im Berliner Antisemitismusstreit Ende des letzten Jahrhunderts, sondern die Linke dieses Landes. Das unmittelbare und akute innerlinke Beben sollte noch vor Beginn des israelischen Teilrückzuges aus dem Libanon allmählich wieder abklingen. Doch dieser Krieg hat für die politische Kultur hierzulande nach meinem Eindruck die Funktion eines Lehrstückes gehabt. Wie nie zuvor wurden Linke anhand sehr konkreter Beispiele mit dem Vorwurf des Antisemitismus konfrontiert und hatten doch nur die bittere Wahl zwischen Katharsis und Abwehr. Ich persönlich hatte in den letzten Jahren, vor allem eigentlich so in Mitte der 80er Jahre, als ich mich mit diesem Thema Israel und die deutsche Linke sehr intensiv beschäftigt habe, ich hatte eigentlich den Eindruck gewonnen, als ob in der Linken die Bereitschaft, die historisch-psychologische Komplexität des nahöstlichen Konflikts wahrzunehmen, im Wachsen begriffen sei. Dazu gehörte die Einsicht, statt eines geschichtslosen, das heißt abstrakt Imperialismus, theoretisch getönten Antizionismus, wieder neu das historisch bedingte Existenz- und Sicherheitstrauma Israels als eine zentrale Komponente des Konflikts in Palästina in Betracht zu ziehen. Ich hatte den Eindruck gewonnen, gerade in den 80er Jahren, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, dass hinter dieser Positionsverschiebung, hinter diesem Differenzierungs- und Mäßigungsprozess auch die Furcht steckt, in eine albtraumhafte Nähe zu jenen neurechten und rechtsradikalen Israel-Kritikern zu geraten, die in der aggressiven israelischen Palästinenserpolitik lediglich eine willkommene Bestätigung ihres antisemitischen Stereotyps vom rachsüchtigen, nämlich häusersprengenden, letztlich nach Weltherrschaft strebenden Juden zu sehen vermeinen. Die Entwicklung in den letzten Monaten, muss ich leider sagen, macht mich wieder etwas skeptischer. Insofern auch, als ich unter denjenigen, die sich der Linken zurechnen, nach wie vor, dass sich unter diesen Personengruppen, Einzelpersonen, die Rückkehr zu einfachen Formeln und Rezepten wieder anzukündigen scheint. Beunruhigt haben mich erstens während des Golfkrieges zum einen die radikalen Kriegsbekenntnisse von in die Jahre gekommener intellektueller Wortführer der ehemaligen oder der Linken, wie auch immer. Das kann sich jeder aussuchen. Wie soll ich den Umschwung von einer pazifistischen hin zu einer klar bellizistischen Einstellung deuten? Ich habe damit meine Probleme. Pazifismus wie Kriegsbegeisterung können in Deutschland offenbar immer noch mit der gleichen teutonischen Verbissenheit und quasi heilsgeschichtlichen Gewissheit als unumstößliche Wahrheiten verkündet werden. Was ich hier vermisse, ist jene innere Zerrissenheit, die den Widerspruch zwischen einer solidarischen Verbundenheit mit Israel in dieser Situation des Golfkrieges und einer pazifistischen Grundeinstellung empfindet, aushält und nicht leichtfertig harmonisiert. Wäre eine Position der verbalisierten Ratlosigkeit Anfang dieses Jahres nicht manchmal angemessener gewesen, auch wenn das sicherlich unbefriedigend bleibt? Ein zweiter Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte. Auf der anderen Seite beklage ich die Gleichgültigkeit von Teilen der Friedensbewegung gegenüber der existenziellen Bedrohung des jüdischen Staatsvolkes Israels während des Krieges. Protestler waren damals, das heißt damals, in diesem Winter 91, oftmals mehr mit ihren eigenen Zukunftsängsten beschäftigt, als mit der Situation jener mit ABC-Waffen bedrohten Menschen in Israel. Ich habe mir also heute zum Beispiel ein Buch zugelegt. Ich kenne den Inhalt noch nicht, aber der Titel ist bezeichnet: Ich will reden von der Angst meines Herzens. Das also bezieht sich auf den Autorinnen und Autoren zum Golfkrieg. Wer als Friedensbewegter in Deutschland in den Wochen des Krieges offen Solidarität mit Israel propagierte, der stand nicht selten unter Rechtfertigungszwang. Er musste sich erklären oder schlimmer noch der Meinung entgegentreten, als seien die Juden wieder einmal selber schuld an ihrer Malaise. Der Fall Ströbele scheint mir da nur ein Symptom für eine breite kollektive Befindlichkeit zu sein. Längst überwunden geglaubte Geschichtslosigkeiten feierten fröhliche Urstände. Muss denn immer noch darauf hingewiesen, das habe ich mich gefragt, dass die Forderung nach einem Boykott israelischer Waren, wie sie zuletzt etwa während des Golfkrieges von Seiten der Hamburger Hafenstraße erhoben worden ist, dass so eine Forderung immer natürlich auch zugleich Erinnerungen an die antijüdische Boykottkampagne der Nazis vom 1. April 1933 wecken muss. Ganz abgesehen davon, dass Firmen wie Thyssen sich ja ohnehin mit entsprechenden Boykottklauseln der Sympathie ihrer arabischen Geschäftspartner zu versichern suchen. Ich komme zum Schluss. Nochmal zur Verdeutlichung meines eigenen israelpolitischen Standortes. Kritik an Israels Politik gegenüber den Palästinensern ist legitim, ist notwendig, aber sie kann und darf nicht davon absehen, meines Erachtens, das Land und Staat Israel für überlebende Juden der Shoah zur Zufluchtsstätte wurde. Die kollektive Erfahrung von Auschwitz trug dazu bei, dass in der zionistischen Bewegung eben jene Kräfte tonangebend wurden, die sich eine jüdische Heimstatt in Palästina nur in Form eines exklusiv jüdischen Nationalstaates vorstellen mochten. Und genau diese Entwicklung weist zugleich auf die Tragödie jener in Palästina lebenden Araber hin, die erst in der Konfrontation mit dem vordringenden Zionismus eine eigene nationale Identität als Palästinenser ausgebildet haben. Weil im Palästina-Konflikt Recht gegen Recht steht, kann meines Erachtens nur eine solche Lösung diskursfähig sein, die dem scheinbar Unvereinbaren zuarbeitet, nämlich der Einlösung des kollektiven Lebensrechts beider Völker in Israel-Palästina. oder Palästina, Israel. In Deutschland, so die eindringliche Mahnung Dandinas, führt auch dieser Weg zusätzlich durch die eigene Geschichte hindurch. Eine Last, um die die individuell Schuldlosen nicht zu beneiden sind. Die Alternative, durchaus keine unpolitische, ist Schweigen. Ja, Dankeschön.
Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Juni 1991.
So, und jetzt geht's weiter mit den Veranstaltungshinweisen. Als erstes haben wir einen Veranstaltungshinweis für heute um 7:45 in der Universität im Raum 1015, also 1015. Da hält Volkmar Deile, das ist der Generalsekretär von Amnesty International in Bonn, einen Vortrag über parteilich für den Menschen, die Menschenrechtsarbeit von Amnesty International. Ach, Entschuldigung, das war Raum 1010.
Ja, und im großen Hörsaal der Zoologie in der Fakultät für Biologie in der Albertstraße 21a hält heute Abend um 20.15 Uhr, also in 75 Minuten, Professor G. Köhler einen Vortrag über transgene Mäuse in der Immunbiologie, also Gentechnik überall. So, das waren sie auch schon und weg damit. Und was kommt jetzt?
Das politische Tagesinfo
von Radio Dreieckland aus Freiburg.
Also keine Angst, es geht jetzt nicht nochmal los. Das war's. Tschüss.